Wie schaut jetzt die Gewaltkonkurrenz aus, gerade zwischen den Großen? Meine ich jetzt ein bisschen konzentriert Europa, USA. Zwischen den großen Mächten, die ja bis dato und bis auf Weiteres auf jeden Fall nicht aufeinander schießen. Gewaltkonkurrenz hat da nicht den Charakter, ich mach dich kaputt und setz mich an deine Stelle. Dennoch haben die eine Gewaltkonkurrenz untereinander. Und natürlich mit dem ganzen Rest der Welt. Dazu will ich jetzt ein bisschen was sagen. Krise als Grund, aber bloß als Grund zu, man muss sich in dem, was man dauernd sowieso treibt, die Konkurrenz der Mächte, nicht die Konkurrenz ums Geld, wegen der Konkurrenz ums Geld, sind sie in der Konkurrenz der Mächte zum Schluss gekommen, sie müssen sich entschiedener durchsetzen. Und jetzt reden wir ein bisschen über die Konkurrenz der Mächte, gerade dieser Großen untereinander. Ich steuere zu auf das Beispiel Ukraine, aber ich will das heute nicht als heute ist Ukraine dran, sondern bloß als Stoff für das Grundmuster, das ich zeigen will, ausbreiten. Die Gewaltordnung der USA beruht seit 1945 nicht darin, dass sie alle Länder erobern und die Souveräne dort, die Staatschefs, die Staatsmächte, abschaffen und sie zu einer Provinz von sich erklären. Nein, Amerika beherrscht eine Welt selbstständiger Staaten. Die Selbstständigkeit soll nie weg. Sie sollen bloß alle immer so ihre Staatszwecke verfolgen, dass sie zur amerikanischen Welt passen und ein Beitrag zu amerikanischer Ordnung und zu amerikanischer Macht sind. Wie übt Amerika diese Gewalt aus? In aller Regel dadurch, dass es sich als Wächter seiner Ordnung präsentiert und immer wieder Outlaws dingfest macht. Wie heißen sie? Rogue States? Wie heißt es? Schurkenstaaten. Schurkenstaaten identifiziert, die sich gegen irgendwas der amerikanischen Ordnung vergangen haben und die jetzt bestraft werden müssen. Für die Bestrafung werden jetzt alle anderen Staaten, die sich dieser Weltordnung unterziehen und bedienen. Denn die Weltordnung ist von einer Art, dass sie ja den anderen Staaten eben erlaubt, ihre Nationalinteressen zu verfolgen und in Konkurrenz sogar zu den USA zu sehen, wer mehr am Weltmarkt verdienen kann. Welcher Staat sich mehr stärken kann durch den globalen Kapitalismus. Diese Staaten, die werden als Partner angesprochen und das sind sie auch. Sie sind der Weltordnung untergeordnet, aber sie sind auch Mitmacher der Weltordnung. Und diese Partner werden aufgefordert, wenn die Amerikaner einen Ordnungsfall ausrufen und der Welt einen Feind vorgeben, sie sind aufgerufen, mitzuhelfen, den Feind fertig zu machen. Das zwingt die Partner oder das verpflichtet die Partner, sich zum Diener der amerikanischen Suprematie über den Globus zu machen. Das ist eine lustige Geschichte. Sie werden angesprochen als, ihr habt doch auch was von dieser Ordnung. Und deswegen müsst ihr euch zum Helfershelfer unserer unangefochtenen Dominanz machen. Die Partner sagen nicht einfach nein, jedenfalls in der Regel nicht. Sondern sind kalkulierend bereit, sich den Amerikanern in ihren Weltmachtfragen zur Verfügung zu stellen, aber verfolgen dabei immer die Pflege des eigenen Gewichts auch gegenüber den USA, dass man und in welchem Maß man ein wichtiger Verbündeter ist, ist die Grundlage dafür, wie viel man sich in eigenen Interessen auch gegen Amerika rausnehmen kann und wie viel eigene Weltmachtprojekte man auf Kosten der USA verfolgen kann. Gerade Deutschland ist da eine riesen Heuchelnation. Immerzu wird vor den Amerikanern nach der verbalen und offenen Seite hin gesagt, ja, ihr seid die Führungsmacht und wir wollen auch niemand anders als Führungsmacht und wir stehen an eurer Seite und die Werte der NATO werden verteidigt. Und tatsächlich behält es sich Deutschland sehr vor, wann und wo es amerikanische Durchsetzungsfragen wirklich unterstützt und wo es beiseite steht und nicht mithilft und wo es in einer Weise mithilft, dass möglichst viel eigenes Gewicht damit herausgewirtschaftet wird. Insofern ist die Gewaltkonkurrenz zwischen den Großen keine um Beseitigung der anderen oder Triumph, sondern die Gewaltkonkurrenz zwischen den Großen ist eine, die geht um Funktionalisierung der anderen Macht für die eigene und Vermeidung des Funktionalisiertwerdens durch die andere für die. Deutschland funktionalisiert die USA ganz grundsätzlich mit seinem Europaprojekt. Die Einbettung aller Euronationen, direkt oder indirekt, in die NATO ist die Sicherstellung, dass zwischen den Euronationen Gewalt kein Mittel ist und Gewalt nur ein Mittel ist, wenn Amerika sich dahinter stellt. Und nur die Basis ist es, die in Europa das Ungewöhnliche schafft, dass ökonomische Dominanz gleich politische Dominanz ist. So selbstverständlich ist es doch gar nicht. Staaten können doch auch sagen, wir sind zwar ärmer als der Nachbar, aber wir können besser schießen. Wir sind die größere Militärmacht. Russland ist bis heute ein Staat, der sich vom Standpunkt der kapitalistischen Konkurrenzfähigkeit wirklich nicht besonders sehen lassen kann. Aber mit seinen Atomwaffen die zweitgrößte Militärmacht des Globus ist. Und da gilt dann auch manchmal die ökonomische Potenz eines Landes gar nicht viel vor den Waffen, mit denen man sagen kann, wir brauchen uns deswegen, das brauchen wir uns von euch nicht gefallen zu lassen, ganz egal, ob ihr mehr Geld habt als wir. Dass in Europa zwischen den europäischen Bündnispartnern, zwischen den EU-Staaten nur die ökonomische Dominanz zählt und die militärische Potenz gar nicht. Altes Leiden Frankreichs. Frankreichs hätte immer gern Europa eine militärische Dimension zu geben und dann wäre es als Atommacht und als ewig schon kriegsfähiger Staat von einem ganz anderen Gewicht in der EU, als es jetzt ist, mit der Unterordnung der ganzen EU unter die NATO und auf der Basis der Gewaltlosigkeit des Verkehrs unter den Eurostaaten unter der ökonomischen Dominanz der Bundesrepublik. Also das ist schon die erste große Instrumentalisierung des amerikanischen Gewaltapparats, dass in Europa Gewalt nichts gilt, weil alle Gewalt unter dem NATO-Schirm, mag ich gar nicht sagen, sondern eigentlich bloß benutzbar ist von den Mitgliedsländern, wenn sie als NATO-Gewalt benutzt wird. Die nächste Form der Instrumentalisierung ist jetzt dieser Kampf um Osteuropa. Da muss man erstmal schon sehen, das passt jetzt schon zu dem Ding, durchsetzen. Man muss sich mehr durchsetzen können gegen andere. Die Europäische Union ändert im Fall am Stoff Ukraine ihren Charakter. Die Europäische Union stellt am Stoff Ukraine klar, dass sie in letzter Instanz nicht ein Wirtschaftsbündnis ist, dem die Mitglieder aus eigener Berechnung und zum eigenen ökonomischen Vorteil beitreten. Das ist wirklich wichtig. An der Ukraine macht die Europäische Union, baut sich die Europäische Union als ein Herrschaftsraum auf, dem sich Peripherieländer einfach nicht entziehen können. Das fängt schon an mit der Natur dieses Assoziationsabkommens, das da der Ukraine vor einem Jahr angeboten worden ist und wo es dann im Dezember letzten Jahres um die Frage, wird es jetzt unterschrieben oder nicht, ging. Dieses Assoziationsabkommen hatte gar nicht mehr bloß den Charakter und vielleicht gar nicht mehr hauptsächlich den Charakter. Wir räumen Handelshindernisse weg und gliedern die Ukraine halb und halb in den Binnenmarkt ein. Sondern es hatte schon den Charakter, die Ukraine muss das Rechtskorpus der Europäischen Union, diesen Acquis communautaire, übernehmen. Also die zwischen den EU-Staaten vereinbarten Rechtsregelungen. Die Ukraine muss die Demokratie bei sich einrichten, wie sie in der EU üblich ist. Sie muss das Gerichtswesen einrichten, wie es in der EU üblich ist. Das ist eine Eingliederung in einen Herrschaftsraum. Das ist schon der Inhalt des Vertrags. Dann ist der Vertrag dem Janukowitsch zur Unterschrift vorgelegt worden. Gut, könnte man sagen, so ist es. Man macht ein Angebot und der Begünstigte findet es attraktiv oder nicht. Janukowitsch hat es in letzter Instanz nicht attraktiv gefunden, jedenfalls nicht attraktiv genug, um es zu unterschreiben. Hat die EU nicht gesagt, naja, schön, war ja auch bloß ein Angebot, wir sind ja auf eure Freiwilligkeit angewiesen. Sondern die EU hat gesagt, dann stürzen wir dich. Sie haben sich zum Promotor und Motor eines Volksaufstands gegen die Regierung gemacht. Sie haben die Spaltung, die es im Land schon die ganze Zeit gegeben hat, geschürt. Sie haben sich hinter die Aufständischen gestellt, sie haben denen den Rücken gestärkt und ihnen eine Perspektive gegeben. Übrigens alles, was Sie jetzt bei den Russen bemerken, wie viel dran hängt, ob so ein Aufstand was taugt oder nicht, wie viel Perspektive er von außen kriegt. Alles, was Sie bei den Russen bemerken und bei den Russen als Einmischung und Unrecht und Imperialismus denunzieren, alles das haben Sie selber im Fall Ukraine gemacht. Wenn der Staat nicht unterschreibt, dann schaffen wir uns einen anderen ukrainischen Staat. Muss man sich mal vorstellen. Das ist nicht mehr ein Wirtschaftsbündnis, sondern das ist ein Machtblock, der sagt, wir beanspruchen die Ukraine und wir können sie destabilisieren, wenn sie sich dem von sich aus nicht fügt. Dann schaffen sie den Umsturz, dann verlangen sie von Russland, es soll die gekippten Machtverhältnisse anerkennen und sich ansonsten raushalten. Auch das. Das hat nichts mehr zu tun mit einem Wirtschaftsbündnis im Sinn von, die Mitglieder sind aus eigenen Stücken dabei, sondern sie schaffen sich den ukrainischen Staat, den sie wollen, und von dem erklären, und dann erklären sie sich zur Schutzmacht genau dieses ihres Geschöpfs gegen Russland. Man verdrängt Russland aus Osteuropa und führt wirklich einen geopolitischen Kampf um die Reichweite europäischer Macht. Das ist nicht nur die Sache, sondern das ist immer auch ein Signal. Ein Signal an den Rest der Welt, kalkuliert mit der EU in Zukunft nicht einfach als Wirtschaftsmacht, sondern als Macht. Und zwar nach innen, nach außen wie nach innen. Auch nach innen hat es den Charakter, wenn jetzt die Freiwilligkeit der Mitgliedsländer oder der assoziierten Staaten gar nicht mehr die Basis des Mitmachens ist, dann heißt es auch für Rumänien und Bulgarien und sonstige kleinere Mitgliedsländer der EU, dass in der EU sein eine Geschichte ist, die hängt nicht mehr davon ab, ob die Regierung Lust dazu hat. Ob die Regierung des einzelnen Mitgliedsland das vorteilhaft findet. Das war jetzt, die EU stellt sich wirklich inzwischen als Macht auf und ändert damit ihren Charakter und verlangt von der Welt, diesen neuen Status zu akzeptieren. Jetzt kommt die zweite Abteilung, die jetzt wieder zurückführt in die Machtkonkurrenz, die Europa mit Amerika hat. Das russische Njet. Nein, das lassen die Russen nicht einfach mit sich machen. Die Übernahme der Ukraine, die ja ungefähr nach demselben Muster verlaufen ist wie die Übernahme der Krim, die ja ungefähr nach demselben Muster verlaufen ist wie die Übernahme der ganzen Ukraine von der EU-Seite aus. Ja, man zettelt einen Volksaufstand gegen die existierende Regierung an, kriegt Mehrheiten der dort wohnenden Menschen für ein Plädoyer, wir wollen zu Russland gehören, und 0,nix beschließt Russland, ja, diesem Antrag geben wir statt. Russland hat Nein gesagt und hat damit die Methode der friedlichen Eroberung, einer Eroberung, die gar kein Militär braucht, weil sie mit den Mitteln der ökonomischen Abhängigkeit Staaten in ihrer Peripherie ohnehin schon von sich abhängig machen konnte. Russland hat der Methode der friedlichen Eroberung, eine Grenze gezogen. Dieser Methode eine Grenze gesetzt, gesagt, okay, das geht jetzt nicht mehr. Die Europäische Union hat nicht gesagt, na gut, dann ziehen wir uns eben zurück, sondern die hat gesagt, dann muss es eben anders gehen. Zunächst bewirkt dieses russische Njet eine totale, unmittelbare Machtkonfrontation zwischen der EU, die Anspruch auf die Ukraine erhebt, und zwar auf die ganze, einschließlich der Krim, und Russland, das diesen Machtanspruch zurückweist und einen eigenen Machtanspruch über Teile Osteuropas aufrechterhält, erstens über die Krim total und was die Ostukraine betrifft, so als Druckmittel mindestens. Das führt die Hochstapelei der Europäischen Union erstmal auf ihr Grundlage zurück. Wenn Russland mit seiner Militärmacht Nein sagt, dann ist Europa als Weltmacht, die den Russen Paroli bieten kann, nur so viel wert, wie die NATO und damit Amerika dahinter steht. Dass sie nicht in den Rückzug antreten, sondern sagen, dann geht es eben anders, verweist sie auf die Rückendeckung durch die Amis, blamiert den eigenständigen Imperialismus der EU als Maulheldentum, das sich die ja bloß leisten können, weil sie die Amis im Rücken haben. So, der erste Schritt. Amerika benutzt diesen Zustand jetzt für seine Machterweiterung. Nämlich, wenn ihr Europäer die Rückendeckung durch Amerika und die ganze NATO braucht, dann übernehmen auch wir das Kommando, die Amis. Und wir gestalten die Krise jetzt zu einer Sache, die zu einer gezielten Dauerkonfrontation mit Russland führt, welche euch Europäer zwingt, wieder zu einer Bündnisdisziplin gegenüber Amerika zurückzukehren, die ihr längst verlassen habt. Wenn Europa in einem kalten Krieg gefangen ist, dann ist für alternative imperialistische Projekte der EU einen eigenen, auch antiamerikanisch organisierten Machtbereich aufzurichten, kein Platz mehr. Das ist der amerikanische Standpunkt. Deswegen sind die Amerikaner in der Ukraine-Krise jetzt die totalen Scharfmacher. Sie stellen sich hinter die Radikalinskis in Kiew, die kein Arrangement mit den Russen suchen, ermuntern sie wirklich dazu, jede Vereinbarung zu kippen, zurückzuweisen. Das war jetzt die letzten Tage erst wieder das Thema. Da hat die Europäische Union zusammen mit Russland und der Ukraine und den Separatisten einen Waffenstillstand ausgehandelt. Und es ging um die Frage, wird er jetzt verlängert? Und die haben sich offenbar auch auf eine Verlängerung schon vollständig geeinigt. Und dann hat Amerika wieder Poroschenko jetzt der neue Mann, hat gesagt, ihr braucht euch an das nicht zu halten. Wir stehen hinter euch. Und da hat er gesagt, wir schießen wieder. Jetzt findet der Kampf statt, von der Europäischen Union her, um eine Begrenzung der Konfrontation, weil es die Verteidigung der eigenen imperialistischen Machtausweitung ist. Und von den Amerikanern her, um eine Nichtbegrenzung der Konfrontation, weil es die Erzwingung von Bündnisdisziplin und die Unterordnung der Partner ist. Und an der Stelle stehen die jetzt in ihrem Ringen um die Ukraine. Jeden zweiten Tag, also die Kanzlerin telefoniert doch laufend mit Putin, andauernd. Man merkt das, es ist übrigens ungewöhnlich, ne, wenn man sagt, das ist ein Feind, der will was, das ist unvereinbar mit uns, und es ist ja unvereinbar. Dann laufen mit ihm telefonieren und beständig darauf bestehen, es muss doch vereinbar sein. Und immer zu suchen, wo die Russen eine Handhabe bieten, dass auch sie ein Interesse an der Deeskalation der Situation haben. Und man merkt ja, da geht ja sogar was. Also die Deutschen sind irre, die friedliche Methode der friedlichen Eroberung ist an die Grenzen gestoßen. Und die sind einfach entschlossen zu sagen, wir machen weiter damit. Sie brauchen die Rückendeckung durch die NATO. Und sie sagen, wir nehmen sie auch. Aber die Unterordnung findet deswegen noch lange nicht statt. Und der Kampf findet jetzt statt. Kriegen Sie den Poroschenko zu einem Arrangement mit den Ostukrainern, dass das mit den Russen zu haben ist? Das wäre die Zurückweisung der amerikanischen Aufmischerei und die Etablierung einer europäischen Macht über wenigstens die größeren Teile der Ukraine. Aber wichtig war mir jetzt Folgendes. Es findet in dem Sinn wirklich auch eine Machtkonkurrenz, eine Gewaltkonkurrenz zwischen Amerika und Europa statt. Aber nicht in der Weise, dass sie einander bedrohen, sondern dass sie um die Instrumentalisierung voneinander ringen. Wer muss sich zum Diener der Machtausweitung von wem machen? Das ist der Kampf, der da stattfindet.